Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich auf Selina, sie ist 31 und seit ungefähr einem Jahr Mama. Und ich freue mich sehr auf die Selina und auf das Thema heute, weil es ein wichtiges und besonderes Thema ist. Ich würde es mal vorsichtig umschreiben. Es ist eine herausfordernde Mutterschaft oder ein herausforderndes Muttersein bei Selina. Denn Selina ist bipolar, hat eine bipolare, sogenannte bipolare Störung. Was das ist, was das bedeutet für einen selbst, aber eben auch für das Muttersein, das klären wir jetzt. Erstmal liebe Grüße, Selina, nach München, richtig?
Nach Hessen. Gießen.
Nach Hessen, nach Gießen. Wie komme ich auf München? Aber ihr habt auch, Ferien sind anders als bei uns. Ne? Nordrhein-Westfalen fängt die Schule heute wieder an und ihr habt aber noch Ferien, richtig? Oder ist es auch Quatsch, was jetzt?
Wir haben noch Ferien, genau. Doch, das stimmt, genau. Bis September sind wohl noch die Ferien. Ich bin ja momentan raus aus dem Schulleben. Aber genau, bis September.
Lass uns mal von ganz Anfang beginnen, wenn Zuhörerinnen dabei sind, die jetzt schon ein paar Fragen haben bei einigen Worten. Also bipolar oder bipolare Störung, ich weiß gar nicht, welchen Begriff du bevorzugst. Vielleicht erklärst du mal, was das bedeutet, erstmal so grundsätzlich.
Vielleicht noch als manisch-depressiv, so hieß es eben, bevor es bipolar hieß. Das heißt einfach, dass ich Phasen habe, also entweder ist die Stimmung gehoben, das nennt sich dann hypoman oder hypomane Episode, oder eben eher tiefer, also das ist eher eine Depression mit depressiven Symptomen führt. Ich denke, Depression ist mehreren Menschen schon ein Begriff und eben diese hypomanen Phasen mit der gesteigerten Stimmung nicht. Und es kann aber auch so hoch kommen, dass es zu einer Manie führt. Also dann ist die Stimmung sehr, sehr gehoben und meistens nimmt man die Realität auch nicht mehr so wahr, wie sie wirklich ist. Ja, und das ist eben dieser Phasenwechsel.
Ein Beispiel, was das bedeutet, wenn du in einer manischen Phase bist, wie geht es dir da? Geht es dir da gut und wie könnte man vielleicht merken, dass das nicht unter Umständen normale gute Laune ist, sage ich jetzt mal.
Also ich hatte tatsächlich erst eine Manie, das war 2020 im Februar. Bei mir war das so, dass das auch sehr psychotisch war. Also eigentlich kann ich es gut beschreiben als ein Albtraum, weil ich dachte, dass immer irgendeiner meiner Lieblingsmenschen nicht mehr lebt und mir das nicht gesagt wurde. Und das war absolut dramatisch. Andere erleben eine Manie als sehr schön, weil sie irgendwie denken, sie wären der König oder die Königin der Welt und sie könnten alles erreichen. Bei mir war das eben nicht so. Und deswegen möchte ich das auch absolut vermeiden, nochmal in so eine Manie zu kommen, weil ich glaube, bei mir ist es oft mit dieser Psychose verbunden. Der hypomane Zustand, also sozusagen vor der Manie, der ist eigentlich damit verbunden bei mir immer mit Schlafentzug. Also das merke ich dann sofort, wenn ich irgendwie nur 2 Stunden schlafe oder auch mal gar nicht schlafe, dann ist das immer mein Frühwarnzeichen, dass es eben in hypomane Episode münden könnte. Und da spielt aber auch immer eine Gereiztheit mit, weil ich nehme dann immer so viel wahr und also andere Menschen kommen mir dann sehr langsam vor, zum Beispiel im Denken. Und ja, da ist eben auch die Gereiztheit dann dazu. Das ist dann irgendwie nicht nur eine positive Stimmung, weil auch innerlich einfach so diese Gereiztheit und Anspannung und ja, da mitspielt.
Jetzt hast du gesagt, du hattest erst eine bewusste manische Phase. Hattest du auch schon depressive Phasen? Und wenn ja, wie äußern die sich?
Hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich nenne das immer ganz gerne müde Phasen oder habe es vor meiner Diagnose immer gerne müde Phasen und wache Phasen genannt. Und ja, wie ist bei mir eine depressive Episode? Ja, ich möchte halt am liebsten im Bett bleiben. Es fällt mir schwer, mich aufzuraffen, meinen Tagesrhythmus zu machen. Also Tagesrhythmus ist bei mir, dass ich auf jeden Fall auch rausgehe, spazieren gehe, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und das fällt mir dann schwer in dieser Phase. Oder auch alleine das Duschen, das klingt jetzt irgendwie so banal, aber sich aufzuraffen und zu duschen, dann habe ich so viele Argumente, warum ich es jetzt lieber verschiebe. obwohl es ja schlussendlich vielleicht 10 Minuten sind. Ja, also eigentlich ist alles dann gedrückt. Auch Sachen, die mir Freude bereiten, sind anstrengend. Ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel ein Friseurbesuch oder zur Massage gehen, dass das einfach anstrengend war und dass ich da dann keine Lust drauf hatte, obwohl ich das sonst liebe.
Du hast gesagt, vorher hast du das Müdephase genannt, also bevor du quasi wusstest, irgendwas ist, stimmt nicht mit mir und das hat auch einen Namen oder das ist eine Erkrankung. Wie habt ihr das herausgefunden? Wie hast du herausgefunden, dass du manisch-depressiv bist? Weil ich weiß aus Erfahrung auch von einer Freundin, das dauert oft, habe ich dann auch nachgelesen, wirklich lange, bis man es weiß. Also bei meiner Freundin war es auch so, da war sie um die 30, bis sie das erstmal wusste, was das war. Wie hast du das herausgefunden?
Also das fing 2019 bei mir an, im Sommer, dass ich die erste wirklich wache Phase, also die erste hypomane Episode hatte. Und da habe ich wirklich so 5 Tage oder 6 Tage am Stück ganz wenig geschlafen oder auch gar nicht. Also immer nur so 2 Stunden in der Nacht oder wie gesagt, wirklich gar keinen Schlaf. Und dann hat das geswitcht. Und ich habe mich immer wie so eine Batterie gefühlt, die entweder vollgeladen ist und ich kann mich auspowern oder völligst entladen und ich muss mich ausruhen. Und das ging auch immer relativ schnell. Also so eine Woche dann eher in dieser gehobenen Stimmung und dann ja eine Woche wiederum dann in dieser tieferen und zwischendurch immer in einer stabileren Phase. Und im Januar 2020 habe ich tatsächlich eine Serie auf Netflix gesehen, die hieß oder heißt immer noch Spinning Out. Und die ist sehr, sehr extrem. Aber da geht es auch um bipolare Störungen. Und dann dachte ich, hier, das passt irgendwie total gut. Und dann habe ich bei Wikipedia gelesen und da die Symptome und habe mir dann auch ein Fachbuch dazu gekauft. Und dann lag ich hier, ich kann mich noch ganz genau erinnern, im Büro und habe diese Symptome durchgelesen, dachte, hey, das passt voll 1:1 zu mir. Ja, und dann habe ich mich sozusagen selbst diagnostiziert. Das Problem war aber, dass ich da noch nichts aufhalten konnte. Ich bin immer noch total hin und her geswitcht und im Februar war das eben so eine gehobene Stimmung in der Manie und in der Psychose, dass mein Mann und meine Eltern beschlossen haben, sie können das auch nicht auffangen. Und dann bin ich in die Vitos hier in Gießen. Also das ist eine Psychiatrie. Und ja, da wurde ich medikamentös eingestellt und die haben mich dann auch erstmal von dieser Manie runtergebracht in eine, ja, in eine stabilere Stimmung. Und da hatte ich dann auch mit dem Arzt gesprochen und ja, die kam dann auch darauf, dass es eben eine bipolare Störung ist. Also als ich eingeliefert wurde, dachten sie erst, dass es eine Schizophrenie ist. Ich denke, das lag an diesen psychotischen Symptomen. Aber ja, es war dann eben die bipolare Störung. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber mein Mann meinte, dass wir ein ziemliches Fachgespräch hatten, also dieser Oberarzt und ich, weil ich ja dann schon so informiert war über meine Störung. Und ja, ich war da aber eben mit Tavor so runtergefahren, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Aber ich kann mich sonst an alle Sachen der Manie ziemlich gut erinnern, was auch nicht so oft vorkommt.
Ist das ein Zustand, der manische Zustand für dich, wo du in dem Zustand auch gemerkt hast, das bin nicht ich, das stimmt nicht? Oder war dir nicht bewusst, dass dieser Zustand nicht in Ordnung ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Doch ich habe schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Also gerade, weil ja dieses Psychotische so extrem war und ich die ganze Zeit dachte, irgendwas stimmt nicht, irgendjemand ist hier gestorben und ich sehe zwar den Menschen, aber er ist innerlich nicht mehr da. Und ich kam aber nicht raus aus diesem Albtraum. Und ich habe mich dann auch nicht so geäußert. Also heutzutage würde ich halt sagen hier, ich fühle mich gerade wieder wie in einem Film und ich habe das und das Gefühl und ich denke das. Und das habe ich da aber nicht gemacht zu dem Zeitpunkt, weil ich weiß nicht, ich habe mich nicht getraut, das zu äußern, weil ich schon wusste, das ist irgendwie gerade alles total abgedreht und nicht normal.
Als der Moment dann kam, dass deine Eltern und dein Mann zusammen halt entschieden haben, wir kriegen das so nicht mehr aufgefangen, wir brauchen Hilfe von einer Klinik oder von Ärzten. War das für dich schlimm oder war das für dich so ein Gefühl, endlich, jetzt hilft mir jemand?
Ich glaube, unterbewusst war es auf jeden Fall so, dass ich das wollte. Ich bin da ja auch freiwillig hingegangen. Nur war ich ja auf so einem Trip, dass ich gar nicht richtig verstanden habe, dass es jetzt eine Psychiatrie ist. Also ich kann das gar nicht genau beschreiben. Also ich wollte schon dahin, ich habe mich auch nicht gesträubt, aber ich war halt voll in meinem Film. Zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie voll in einem Harry Potter Film sozusagen und ja, ich habe halt alles anders wahrgenommen.
Kann man das so ein bisschen beschreiben? Was heißt beschreiben? Als hätte ich eine Erfahrung damit. Aber es hört sich fast so an, als wäre man auch so ein bisschen auf einem Drogentrip. Also als wäre man in so einem High quasi und in so einem Film, in so einer anderen Welt, das, was vielleicht bei anderen Drogen initiieren würden. Also dass man einfach sei wirklich im wahrsten Sinne des Wortes deinen Harry Potter Film, seinen eigenen Film fährt und die Realität komplett anders verzerrt wahrnimmt, aber in seiner Welt halt ganz anders funktioniert, ganz anders die Menschen wahrnimmt, die Umstände wahrnimmt, was es ja auch zu einem schwierigen Zustand macht zu leben. Also normal jetzt zur Arbeit zu gehen, seine Sachen zu erledigen, wahrscheinlich, wenn man das nicht behandeln würde oder ab einem gewissen Zeitpunkt, würde das ausufern und man würde seinen Alltag, sein Leben nicht mehr schaffen. Oder zum Beispiel, es gibt andere manische Ausbrüche, wo jetzt zum Beispiel Menschen dann irgendwie 25 Waschmaschinen auf einmal kaufen oder aber, keine Ahnung, 2 Wochen hintereinander in die Disco gehen, nicht schlafen und wo es am Anfang so wirkt, Mensch, krass, die hat aber Energie, aber dann irgendwann, man merkt, das geht nicht, also so viel Energie hat man nicht, dann bricht man ja zusammen.
Ja, das ist absolut wie auf einem Drogentrip. Also ich glaube auch, dass im Gehirn ähnliche Sachen passieren, wie wenn ich jetzt irgendeine Droge nehmen würde. Ich habe zum Glück immer die Finger davon gelassen, weil ich glaube, sonst wäre ich auch früher in so einen Zustand gekommen, in eine Manie oder halt auch gerade eine Psychose. Ich glaube, da habe ich so eine Veranlagung zu diesen Psychosen. Und es ist total ähnlich, weil wenn ich in dieser hypomanischen Phase bin, dann kann ich halt auch feiern ohne Ende. Ich brauche ja dann keinen Schlaf. Deswegen, ich glaube, da sind ziemlich...
Bisschen Superpower.
Ja, positiv ausgedrückt. Ja, wäre Superpower.
Jetzt, wo es bei dir festgestellt wurde, wie hat sich dein Leben jetzt dadurch verändert und welche Medikamente musst du nehmen und was bewirken die? Fühlst du dich jetzt mehr Selina oder fühlst du dich so ein bisschen unterdrückt, Selina, durch die Medikamente? Wie kannst du deinen Zustand so beschreiben, das normale Gefühl?
Ja, also als ich im Februar 2020 da war, wurde ich mit Lithium eingestellt. Also das ist ein Stimmungsstabilisator. Und das hat mich auf jeden Fall auch so eingestellt, dass ich sehr, sehr stabil war. Und da habe ich mich nicht wie Selina gefühlt, weil ich bin schon immer ein Mensch, der sehr viel wahrnimmt, also der sehr sensibel ist, seine Umgebung wahrnimmt, Schwingungen wahrnimmt, die vielleicht andere nicht wahrnehmen. Und das habe ich alles nicht mehr. Also da war ein Beispiel, ich saß vor meiner besten Freundin und ihr ging es absolut nicht gut und sie hat geweint und ich habe aber nichts dabei gefühlt. Ich habe das gesehen, aber ich habe nichts dabei gefühlt. Ich konnte sie auch nicht in den Arm nehmen, weil ja, ich einfach nicht ich selbst war. Und ich habe mich oft dann so gefühlt, dass ich nicht ich selbst bin und hatte dann auch Methoden, dass ich mich wieder ins Hier und Jetzt zurückhole. Also mit den Fingern zum Beispiel so tippen, die einzelnen Finger, einfach um mich zu spüren. Das habe ich mit meiner Psychiaterin besprochen. Und ich habe dann auch mit ihr besprochen, dass wir das nach und nach absetzen müssen. Nicht nur, weil ich mich so nicht mehr wie ich selbst gefühlt habe und total gedeckelt, sondern auch, weil der Kinderwunsch eben da war, schon vor meiner Diagnose. Und Lithium ist eben nicht gut in der Schwangerschaft. Also das kann auch zu Fehlbildungen führen, gerade in der Frühschwangerschaft. Und deswegen haben wir das, meine Therapeutin meint, relativ früh abgesetzt, aber ich war eben stabil. Das war dann im Winter 2020 und wir haben das über 7 oder 8 Monate ganz, ganz langsam abgesetzt und immer wieder geguckt, wie geht's mir jetzt, bin ich noch stabil? Und das hat auch geklappt, Gott sei Dank. Im August 2021 habe ich dann das letzte Lithium genommen und dann konnten wir eben auch mit der Kinderplanung durchstarten und das hat auch wirklich ganz schnell geklappt.
Du wusstest schon, du willst auf jeden Fall ein Kind haben und natürlich ist es mit so einem Medikament ein großes Risiko. Hast du es komplett abgesetzt oder hast du es auch warst du quasi, als du schwanger warst, medikamentenfrei oder musstest du irgendetwas nehmen, um stabil zu bleiben? Sag das nochmal so konkret.
Ich war medikamentenfrei, also ich habe kein Lithium genommen. zu dem Zeitpunkt.
Wie seid ihr mit der Ärztin verblieben oder mit welchen Ärzten warst du dann während der Schwangerschaft in Kontakt, um zu beobachten und gut im Auge zu behalten, dass du stabil bleibst, also dass du keine manische oder depressive Phase bekommst? Wie habt ihr das versucht zu kontrollieren? Weil natürlich mit einer Schwangerschaft ist das ja auch nochmal ein körperlicher veränderter Umstand. Ich glaube, während der Schwangerschaft, so bei mir war das so, der Schlaf war noch okay, aber natürlich, du hast ja gerade auch gesagt, Schlafmangel, Schlafentzug ist schwierig und kann auch wieder eine Phase einläuten, die du nicht gerne haben möchtest. Und das ist ja in der Zukunft mit einem Kind und einem kleinen Baby ja auf jeden Fall so. Also was hast du dir für Strategien überlegt, dass du die Schwangerschaft gut überstehst? Und dann auch, was habt ihr euch überlegt, was ihr machen wollt, wenn das Baby da ist und euch und dich immer braucht, quasi rund um die Uhr 24 Stunden?
Also wichtig ist vielleicht erst doch zu sagen, dass ich wirklich direkt nach der Vitos in eine Psychotherapie gestartet bin. Also eine Verhaltenstherapie, um meine Erkrankung kennenzulernen und auch gerade diese Frühwarnzeichen. Also entweder, wenn es eine hypomane Episode betrifft oder wenn es in eine depressive Episode gehen sollte. Das habe ich alles kennengelernt und ich habe mir eben auch die Psychiaterin gesucht, mit der ich über die Medikamente sprechen kann. Und da haben wir diesen Plan gemacht mit dem Absetzen. Und das ist auch so geblieben. Also weiterhin in der Therapie. Und ich denke, so alle 4 Wochen war das dann, dass ich auch zur Psychiaterin gegangen bin. Und zusätzlich wusste aber auch meine Frauenärztin Bescheid und auch meine Hausärztin. Das ist halt auch schon so ein Punkt, der, denke ich, wichtig ist, dass da diese Offenheit ist mit den Ärzten, dass die alle Bescheid wissen und eben auch auf mich achten und dann aber auch die Familie, die hinter mir steht und auch auf mich achtet und dann schaut, hier, Selina, jetzt geht's vielleicht eher wieder hoch oder runter. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und dann hatte ich Notfallmedikamente. Also das ist einmal das Tavor, was schlussendlich eigentlich einfach sediert, dass ich dann schlafen kann, wenn es mal in so eine Phase gehen sollte, die wirklich in eine Manie gehen könnte. Und ich habe Melatonin auch so als Notfallmedikament. Das ist einfach, wenn ich abends merke, ich kann jetzt hier nicht einschlafen, dann nehme ich das Melatonin. Und weil das ja auch ein körpereigenes Hormon ist, war das auch in der Schwangerschaft kein Problem, wenn ich das mal nehmen musste. Das ist so mein Notfallmedikament, was bei mir gut hilft.
Wie viel Zeit hast du, um noch was rumzusteuern quasi? Also wie schnell, also ist das so, Mist, ich habe jetzt 3 Tage nicht geschlafen, wenn ich morgen nicht schlafe, dann ist morgen Katastrophe? Oder wie kann man sagen, wie viel Zeit hast du das zu bemerken und wie viel Zeit hat auch das Umfeld das zu bemerken?
Ich würde sagen, das dauert bei mir schon ein bisschen länger, bis ich wirklich gerade in so eine hohe Phase abdrifte. Das müsste schon, denke ich, so 4-5 Tage sein, wo ich ganz, ganz wenig schlafe. Aber da schreite ich ja schon ein. Also ich schreite eigentlich schon ab Tag 1 ein, wenn ich merke, hier, ich kann nicht gut schlafen. Dann nehme ich direkt das Melatonin und das nehme ich dann auch ein paar Tage lang, bis ich merke, jetzt geht es wieder ohne. Jetzt kann ich wieder gut schlafen. Und ich hatte gerade hier Ende Juni, Anfang Juli so eine Phase, wo ich 2 Tage hatte, wo ich gar nicht schlafen konnte, trotz Melatonin, trotz Meditation und Hörbüchern, die ich gehört habe dann nachts. Da konnte ich einfach nicht einschlafen. Und da war es auch mal wieder die erste hypomane Phase seit, das ist schon lange her, dass ich eine hatte, also vielleicht sogar 2020, wo ich mich wirklich wieder so richtig zurückversetzt gefühlt habe. Und diese Phase hätte auch absolut Potenzial gehabt, dass ich in eine Manie abdrifte. Einfach, wenn ich nicht so achtsam gewesen wäre, wie ich jetzt eben bin, mit meinem ganzen Wissen und gerade mit meinem Mann, der hinter mir steht, mir dann viel abnimmt, dass ich dann eben doch in den Schlaf wieder finden kann.
So, also auch mit vielen guten Helfern, also ärztlich von verschiedener Sicht, Frauenärztin oder Frauenarzt, Hausärztin und auch Psychiaterin, Familie, Mann. Habt ihr die Schwangerschaft gut gemeistert? Höre ich raus.
Total, ja. Also in der Schwangerschaft, ich habe mich wirklich so gut und stabil gefühlt wie lange nicht mehr. Das war auch, weil ich habe die ersten 12 Wochen habe ich noch gearbeitet. Also ich bin Förderschullehrerin und war da auch noch in der Schule tätig. Und ich bin dann ins Beschäftigungsverbot gegangen. Das hatte alles noch mit Corona zu tun. Aber schlussendlich war das einfach die beste Entscheidung. Ich hatte zwar erst ein bisschen Angst davor, weil ich in den Ferien immer ziemlich abgedriftet bin ins Nichtstun und voll raus aus meinem Rhythmus und hatte dann Angst, dass mir das auch passiert im Beschäftigungsverbot, aber es war gar nicht so. Also ich war da total in meinem Tagesrhythmus. Ich habe ganz viel Yoga gemacht. Ich habe angefangen zu meditieren, mich mental auf die Geburt vorbereitet. Und es war so eine schöne Zeit und auch extrem harmonisch mit meinem Partner. Also ich glaube, das hatten wir in unserer ganzen Beziehung nicht, dass wir immer so harmonisch waren, weil ich einfach so in meiner Mitte war in dieser Schwangerschaft.
Aber wie schön. Also von den Gedanken, die man vorher hatte, Mist, es könnte kompliziert werden und es ist ein Risiko, weil ich muss das Medikament, was ich vielleicht eigentlich brauche, absetzen, um die Schwangerschaft und mein Kind zu schützen, dass du dann oder dass vielleicht dann die Schwangerschaft dir eine Balance gegeben hat als Alternative, wo du in Balance warst, wo du dich gut gefühlt hast, wo du stabil warst. Wie schön eigentlich.
Ja, total schön. Also ich denke auch so gerne an diese Zeit zurück, weil es eben so harmonisch und ich so stabil war und so viel Zeit für mich hatte. Es war einfach kein Stress in diesen Monaten.
Wie hat sich das verändert, als das Kind auf die Welt kam? Weil gerade am Anfang Säuglinge schlafen nicht, die brauchen Milch die ganze Zeit. Hast du dir vorher Gedanken gemacht, wie mache ich das mit dem Stillen? Mache ich das bewusst nicht? Muss das der Partner machen? Wie habt ihr euch da geeinigt? Wie war euer Plan und wie hat es geklappt?
Ja, also da waren auf jeden Fall Bedenken, gerade was das Schlafen betrifft, weil das, wie gesagt, so mein Frühwarnzeichen ist und auch so mein Problem, wenn ich dann Schlafentzug habe, dass ich dann in eine höhere Phase abdrifte. Und als meine Tochter dann auf der Welt war, war das aber gar nicht so das Problem. Also ich konnte stillen von Anfang an. Ich habe mich da auch in der Schwangerschaft schon reingelesen, wie ich das am besten machen kann. Ich hatte da ein Buch dazu zum intuitiven Stillen, wo es dann auch hieß, man sollte nicht sagen, wenn ich stillen kann, sondern eigentlich ist das einfach ein Fakt, dass ich stillen werde, dass ich es direkt positiv nehme und mich da eben auch ausprobieren kann. Und ja, Gott sei Dank hat es auch geklappt und gerade das Stillen hat mich auch wieder total ins Hier und Jetzt geführt, weil dann war ich eben nur bei meiner Tochter, dann gab es nur uns und kein Handy oder irgendwie eine andere Ablenkung. Also das hat mir total geholfen, das Stillen, muss ich sagen. Und ja, dieser Schlafmangel, also es war halt einfach ein Schlaf mit Unterbrechung. Ich konnte immer super wieder einschlafen, wenn sie dann nachts getrunken hat. Das war irgendwie so gar kein Problem. Und ja, ich bin auch eigentlich lange Zeit stabil geblieben. Ich habe dann gemerkt, wenn wir uns zu viel vornehmen, das ist dann schon kritisch, dass ich merke, jetzt drifte ich vielleicht eher wieder in so eine müdere Phase ab. Weil bei mir ist es auch immer der Stress, egal ob das jetzt schulischer, also beruflicher Stress ist oder in der Familie oder in der Freizeit. Und da habe ich dann gemerkt, da muss ich mich auch wieder ein bisschen zurücknehmen. Wir hatten dann aber nur, dass wir 6 Monate fast ausschließlich in der Kinderklinik mit unserer Tochter waren. Und das war natürlich absoluter Stress. Und der hat mich auch sehr rausgebracht aus der Stabilität. Also gar nicht das Mama-Sein, sondern eben dieser Stress.
Was war passiert? Warum musstet ihr in der Kinderklinik sein?
Also wir waren in der Kinderonkologie, weil bei meiner Tochter, also ich hatte das ertastet, dass sie einen kleinen Knubbel am Rücken hat. Und da hat sich rausgestellt, dass das eine Tumorart im Kleinkindalter ist. Das nennt sich Neuroblastom. Und deswegen mussten wir dann in der Klinik sein, weil sie hat tatsächlich schon Chemobehandlung bekommen in dieser Zeit. Und dann waren wir immer eine Woche stationär und dann eigentlich wäre eine Pause gewesen. Aber ja, dann gibt's das Chemotief mit Übelkeit und Fieber. Also waren wir eigentlich fast immer stationär. Und am Anfang war es auch so, dass wir nur alleine auf dem Zimmer sein durften, also nicht beide Elternteile. Und das war natürlich absolut nicht gut für meine Stabilität, dann auch noch allein zu sein in dieser Situation mit dieser Diagnose, mit den Ängsten, die da mitspielen. Und ja, das war eine ziemlich, ziemlich stressige Phase. Im April kam dann aber sozusagen die Erlösung, dass sie jetzt ja als gesund gilt. Dass es auch eigentlich gar nicht dieser Hochrisikotumor war, der diagnostiziert wurde. Also da ist auch ein Fehler passiert in der Klinik. Aber für uns war es eben diese Erlösung, dass wir einfach frei sind, dass es jetzt nicht weitergeht mit Behandlungen.
Also eine heftige Zeit, die eine mega Belastung ist für die Seele und auch für die Familie natürlich, weil jeder möchte, dass sein Kind gesund ist, und wenn es krank ist und man nicht weiß, wie das möglicherweise ausgeht, etwas Schlimmeres gibt es, denke ich, für Mütter und für Eltern nicht. Zum Glück habt ihr die überstanden, aber das war natürlich nochmal eine unglaubliche Belastung, wo du auch nochmal extra gefordert wurdest, was ihr ja auch gar nicht im Kopf hattet oder in der Planung hattet, wie das immer so schön ist im Leben, was man immer so plant und was dann kommt, war diese, dass du das überstanden hast. Hast du dann nochmal andere Mechanismen für dich gefunden, immer nochmal auf dich zu achten? Weil, also ich kann das nur von meinem Gefühl sagen, wenn etwas mit meinen Kindern ist, dann stelle ich mich komplett hinten an. Also dann ist es völlig egal, wo, wie ich schlafe oder was gemacht werden muss. Aber wenn die Hilfe brauchen, dann sind nur die im Fokus. Bei dir ist es aber gefährlich, wenn du dich vergisst. Wie machst du das?
Also tatsächlich hat mir da diese mentale Geburtsvorbereitung extrem geholfen, weil ich da ins Meditieren gefunden habe. Und das habe ich auch in der Klinik gemacht. Also gerade abends. Ich hatte da so eine Meditation von meiner Andrea, also von der mentalen Geburtsvorbereitung, die Reise durch den Garten der Farben. Und da habe ich mich immer wieder so runterfahren können, dass ich richtig gut einschlafen konnte. Und das ist ja das Wichtige bei mir. Und Yoga habe ich gemacht. Einfach auf dem Klinikbett, dann meine Yoga-Session. Und wenn es geklappt hat, war ich auch spazieren. Also da konnte mein Mann dann auch rein zu unserer Tochter und dann war ich spazieren. Meine Mama war ganz, ganz oft hier oder auch mein Papa, dass wir gemeinsam spazieren waren oder essen gegangen sind. Also ich habe da von Anfang an sehr auf mich geachtet und bin auch total dankbar, dass ich meine Diagnose schon hatte, weil spätestens da wäre sie ausgebrochen und das hätte ja alles noch schlimmer gemacht. Dann wäre ich vielleicht in der Vitos gewesen, also in der Psychiatrie zu dieser Zeit, und mein Mann und meine Tochter hätten das alleine durchstehen müssen. Und so bin ich da eben in diese Phase und auch ins Mama-Sein mit schon sehr, sehr viel Achtsamkeit reingestartet. Das war sehr gut.
So wie du sprichst und so wie du das auch formulierst und erklärst, finde ich dich sehr achtsam, also sehr bewusst, sehr beobachtend und analysierend. Also du scheinst mir sehr bei dir zu sein gerade. Ist das etwas, was du vorher auch, vor der Diagnose auch schon warst? Du hast ja gesagt, du bist so ein Schwamm, du hast so alles aufgenommen und dir wird so viel bewusst, du bist sensibel für viele Sachen. Warst du auch vorher achtsam oder hat dir das mit der Diagnose, ist die Achtsamkeit mit der Diagnose in dein Leben gekommen oder wichtiger geworden?
Also ich glaube, ich war sehr unachtsam mit mir. Ich habe das auch von gerade meinen Eltern immer wieder gesagt bekommen, dass ich mir weniger vornehmen sollte, weil ich war fast jedes Wochenende dann verplant mit Freundinnen besuchen oder in Urlaub fahren oder dies und das. Und auch nicht, dass ich mal spazieren gegangen wäre. Das haben sie auch immer gesagt, dass ich rausgehen soll, dass mir das gut tut. Aber das habe ich bis zur Schwangerschaft nie gemacht. Also trotz Diagnose konnte ich mich da immer schwer aufraffen. Und auch Yoga habe ich erst in der Schwangerschaft so richtig kennengelernt und zu lieben gelernt. Also ich würde sagen, ich bin durch die Diagnose und durch die Schwangerschaft total achtsam geworden. Vorher war ich das nicht. Also ich habe mir auch immer ganz viel aufgeladen, gerade wenn es hier um Junggesellenabschiede geht. Da habe ich eigentlich immer, wenn einer anstand und ich war eingeladen, war ich da im Planungsteam, weil ich immer den Bräuten irgendwie den schönsten Tag bereichern wollte. Ob das jetzt Freundinnen waren oder vielleicht eher nur Bekannte, habe ich mir da immer alles aufgeladen und das war auch viel zu viel Stress. Das würde ich jetzt alles anders machen.
Wie ist es jetzt aktuell mit den Medikamenten? Nimmst du wieder welche oder musst du wieder welche nehmen oder machst du es wie bei der Schwangerschaft? Du beobachtest dich gut und schaust dann mit Melatonin und dem anderen Medikament, um dann gegenzusteuern. Wie machst du das gerade? Wie funktioniert es für dich?
Genau, das ist immer noch so wie in der Schwangerschaft. Also ich habe keins, was mich stabilisiert von der Stimmung. Also kein Lithium oder da gibt es ja noch zig andere. Ich habe da meine Bedarfsmedikamente, also das ist das Melatonin und das Tavor eben im absoluten Notfall. Und ich habe jetzt auch noch ein neues bekommen, was auch wohl ein Schlafmittel ist, was sehr gut wirkt. Das ist relativ neu auf dem Markt. Ich habe das aber noch nicht ausprobiert. Aber das ist für mich dann schon mal gut zu wissen, dass ich diese ganzen Notfallmedikamente habe. Das beruhigt. Absolut. Und ich habe auch keins genommen, weil ich habe bis vor kurzem noch gestillt. Und da ist es eigentlich ähnlich wie in der Schwangerschaft, dass es dann nicht so viel gibt, was jetzt so positiv dann auch ist. Und weil ich eben gemerkt habe, dass mir das Stillen so viel gibt, auch an Stabilität, wollte ich das dann auch nicht, dass ich dann lieber ein Medikament nehme und das Stillen sein lasse.
Wie beobachtest du deine Familie und deinen Mann? Wie hat das Verhältnis sich jetzt durch deine Diagnose und auch durch das Muttersein verändert in eurer Familie? Was ist wichtig geworden und was hilft dir?
Also Vertrauen hilft mir extrem. Das habe ich jetzt gerade in der einen Phase, in dieser Hypomanen-Episode gemerkt, Anfang Juli, dass das Vertrauen so wichtig ist. Und das hat mein Mann total. Also der weiß, dass ich mich kenne, dass wir das gemeinsam schaffen. Und bei meinen Eltern habe ich das beobachtet, dass sie da noch ein bisschen mehr gucken müssen. Wie ist es jetzt mit unserer Tochter? Ich habe mich da manchmal so ein bisschen überprüft gefühlt in manchen Situationen, dass sie so ein bisschen abgecheckt haben, driftet sie wieder ab oder ist es noch okay? Müssen wir einschreiten? Und das hat mich dann total getriggert, weil ich dann selbst dachte, ich kann mich gerade nicht mehr einschätzen. Ich bin vielleicht doch höher und doch wieder psychotisch. Und da hat mir dann aber das Gespräch, was ich gesucht habe, ich habe dann mit meinem Papa telefoniert und ihn nochmal gefragt, hier, wie war die Situation, wie hast du es wahrgenommen, ich habe es so wahrgenommen. Und auch das Gespräch direkt mit meinem Mann, das hat mir total gut getan.
Also kann man sagen, das ist so, dein Mann auch doch gerade in dieser medizinischen Frage, sage ich mal, so ein Wegweiser ist. Du guckst, also so ein Kompass quasi. Wenn er das nicht wahrnimmt oder wenn er das sagt, dann stimmt das. Also euer Vertrauen ist so 1000-prozentig, dass ihr ohne Worte da klarkommt. Und wenn was ist und er würde was sagen oder ihr müsst es vielleicht schon gar nicht aussprechen, du wüsstest, dann stimmt das und dann ist das so. Also dass euer Verhältnis dadurch nochmal super stark geworden ist und besser als das, in dieser Hinsicht mit deinen Eltern, die dich natürlich auch nicht jetzt 24 Stunden so sehen und die dann auch in ihrer Elternrolle wahrscheinlich sind und natürlich Angst haben und das nicht, wollen das nicht, aber dann eben blöd rüberkommen quasi, obwohl sie es gar nicht wollen. Aber das heißt, dass das Verhältnis zu deinem Mann einfach nochmal super, super stark ist und dass ihr also so das absolut wichtigste Team in dieser ganzen Konstellation natürlich mit deiner Tochter seid, aber in dieser Sache, also dass es stabil bleibt, da braucht ihr euch beide zu, richtig?
Total, ja. Ich glaube, deswegen bin ich auch so stabil, weil wir sind auch schon sehr lange zusammen, schon seit 2008. Also da war ich gerade mal 16 und wir haben schon viele schwierigere Phasen durchgemacht und kennen uns einfach total gut. Und diese stabile Beziehung ist total wichtig. Weil ich habe mich schon eine Zeit lang gefragt, warum bin ich so stabil? Ist vielleicht die Diagnose doch falsch? Weil ich in einer Selbsthilfegruppe bin und da dann schon mitbekomme, wie das bei anderen aussieht. Aber oft sind es da nicht diese stabilen Beziehungen, die die haben oder auch gerade die stabile Beziehung zu den Eltern, weil die habe ich ja auch absolut, auch wenn sie jetzt da ein bisschen mehr gucken, weil ich eben die Tochter bin, weil sie die Manie mit durchgemacht haben. Aber da ist eben die stabile Beziehung und ja, oft ist da eben auch das Kritische mit den Eltern, dass sie die Diagnose nicht annehmen, dass die gar nichts davon wissen. Und ja, da ist auch wieder die Offenheit so wichtig und so schön. Und da hatte ich aber auch von Anfang an keine Angst vor, meinen Eltern das zu sagen. Da konnten wir schon immer offen drüber sprechen.
Es ist auch eigentlich schade, dass man sich dahinter fragt oder dass man schon skeptisch ist, wenn es einem dann gut geht. Ne? Also dass man in Anführungsstrichen das eigene Glück gerade oder die Stabilität nicht fassen kann. Also man sollte sie einfach, es ist so leicht gesagt dann von außen, aber einfach doch mit Dankbarkeit hinnehmen. Aber man hinterfragt sich dann und guckt und beobachtet sich nochmal extra, wo es vielleicht einfach besser wäre, es einfach zu genießen gerade und diesen Zustand gar nicht zu hinterfragen, sondern als wieder selbstverständlich hinzunehmen. Aber natürlich könnte ich mir vorstellen, irgend so eine kleine Warnglocke ist immer irgendwie im Kopf an. Man will, dass diese Balance ja auch immer wieder halten. Aber so wie du das erklärst, auch mit deinen, mit den verschiedenen Ärzten zusammen, du hast dich schlau gemacht, du hast dich reingelesen in verschiedene Sachverhalte, Bücher, du hast überlegt, was möchte ich, du warst dir sehr, sehr klar, was du wolltest. Und hast das dann mit deiner tollen Familie und deinem Mann zusammen durchgezogen, muss ich sagen, Hut ab. Und das ist auch ein gutes Rezept, wenn man selber überlegt, wenn man selber manisch-depressiv ist und überlegt, Kinder zu haben, dass dieses Umfeld, dass die Familie einfach nochmal extrem wichtig ist, weil man Auffangmenschen braucht und ja, so kleine Detektoren braucht, die helfen, dass man in seiner Mitte bleibt. Was würdest du anderen Frauen raten? Oder vielleicht kennst du Frauen aus deiner Selbsthilfegruppe, die mit dem Gedankenspiel oder Angst vielleicht haben, Kinder zu bekommen. Was würdest du raten? Nochmal aus deiner Sicht, mit deinen Worten beschrieben. Was ist wichtig?
Also für mich ist wirklich ganz wichtig diese Offenheit. Weil bevor ich meine Diagnose hatte, war das irgendwie das große Problem, dass ich nicht offen damit umgehen konnte. Erst, weil ich ja nicht wusste, was es ist. Und dann, weil da irgendwie diese Angst dabei war. Also Angst zum einen beruflich, weil ich bin ja Lehrerin und ich bin in der Verbeamtung auf Probe gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann ja immer so im Kopf, dann werde ich da rausgeschmissen, wenn das jetzt irgendwie auffliegt, dass ich bipolar bin. Und das war irgendwie ein großes Problem, dieses Geheimnis. Und durch die Offenheit eben mit der Familie, mein Schulleiter hat es dann auch mitbekommen. Ich habe das dann auch Freundinnen nach und nach erzählt. Da ist ganz, ganz viel Last von mir abgefallen, weil ich dann auch einfach sagen kann, hier, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie total müde oder ich merke, meine Stimmung ist wieder gestiegen. Ich muss da auf mich achten. Ich kann dann leider doch nicht dazukommen. Das ist einfach so wichtig.
Wie hat das Muttersein dich verändert nochmal? Du bist ein Jahr lang Mutter. Du hast gesagt, dass das dich sehr ins Hier und Jetzt holt, was du auch oft brauchst, um dich selber zu spüren. Also zum Beispiel beim Stillen oder eben auch ja, ganz bewusst Zeit mit deiner Tochter zu verbringen. Wie hat dich das verändert oder wie hat es dich bereichert?
Also wenn ich nochmal auf das Spazierengehen zurückkomme, weil das habe ich ja zum Beispiel gelernt in der Schwangerschaft und dann natürlich auch, als meine Tochter geboren wurde. Wir waren da eigentlich täglich spazieren, dass mir das total gut tut. Einfach rausgehen in die Natur, ein paar Runden drehen. Das ist auch einfach etwas, was mich stabil hält. Weil das war auch teilweise in der Klinik dann nicht immer möglich, dass ich rausgegangen bin zum Spazieren. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Oder jetzt bei diesem extremen Regenwetter, da können wir auch nicht immer rausgehen. Und da merke ich auch, dass meine Stimmung nicht so stabil ist, dass sie vielleicht eher wieder in eine tiefere Phase mündet. Ja, und generell diese Achtsamkeit, also die würde ich eigentlich allen Mamas mitgeben, nicht nur mit einer bipolaren Störung, aber einfach die Achtsamkeit, dass es am wichtigsten ist, dass es dir gut tut, weil nur dann hast du Energie für dein Kind, dass du dir von Anfang an auch mal die Auszeit gönnen darfst. Also ich war auch schon, da war meine Tochter 6 Wochen alt oder so, da war ich das erste Mal wieder bei der Massage, habe einfach was für mich gemacht und war sie eine Dreiviertelstunde bei meinen Eltern, war da super versorgt und ich konnte diese Massage dann einfach für mich mitnehmen. Also ich glaube, das ist wichtig.
Gibt es bei den Meditationen, die du für dich entdeckt hast, auch noch welche, die du heute hörst, auch wenn du nicht mehr schwanger bist, die dir helfen? Vielleicht als Tipp, gibt es da, was du gerne hörst, was dir hilft?
Ja, da gibt es einige. Also auf Spotify höre ich da sehr viel. Auch zum Beispiel von Mama Namaste. Da gibt es diese Herzensmeditation, die ich total liebe, also auch nach der Geburt. Die habe ich sehr viel in der Klinik gehört. Oder Moment mal, jetzt weiß ich aber nicht genau den Namen, also Franziska heißt sie. Oder Paulina Turm, da gibt es auch Meditationen für jeden Tag. Und was ich aber sehr viel höre, ist immer noch von meiner mentalen Geburtsvorbereitung von Andrea. Da habe ich einfach sehr viele Meditationen, weil ich auch einen Meditationskurs bei ihr gemacht habe. Und dann gibt es immer die Audioaufzeichnung. Und die habe ich direkt auf dem Handy in meinen Dateien. Habe ich auch gerade heute Morgen wieder eine gemacht zum Wochenstart mit Affirmationen, also positive Affirmationen für den Wochenstart. Und das hilft mir immer noch. Das liebe ich auch. Ich bin auch so, dass ich manchmal schon ins Freie meditieren komme. Was auch total schön ist, was ich niemals von mir gedacht hätte, dass ich das schaffe, weil ich eben doch dieser Kopfmensch bin. Aber dann es doch schaffe, mich wirklich so treiben zu lassen und dann ganz, ganz tolle Meditationserlebnisse habe.
Wie lange Zeit nimmst du dir dafür immer für dieses Meditieren?
Das ist ganz unterschiedlich. Also heute waren es mal 5 Minuten am Morgen. hier am Freitag war mein Mann mit meiner Tochter bei seinen Eltern. Da habe ich bestimmt insgesamt eine Stunde am Tag fürs Meditieren gehabt. Also immer mal zwischendurch, jetzt keine Stunde am Stück, aber immer mal so 10, 15 Minuten am Stück, dass ich dann meditiert habe. Also ich würde schon sagen, dass ich es täglich versuche und das ist bei mir meistens am Morgen, dass ich da schon so in den Tag starte. Ich mache mir meistens meinen Kaffee, setze mich hin und starte dann eine Meditation.
Ich finde es so beeindruckend zu hören, ich habe es auch in anderer Hinsicht schon gehört, dass die einfachen Sachen oft das Wichtigste sind. Ich meine, spazieren gehen, Zeit im Wald verbringen, meditieren, zu sich finden, dass unsere Welt einfach so laut und ja, so viel Aufmerksamkeit vieles von uns braucht, durch die Handys, durch verschiedene Messenger und so weiter, dass man aber mit so vermeintlich einfachen Dingen, aber man muss sie natürlich tun, aber dass das schon so gut tun kann. Und ich hatte mal ein Interview mit einem Arzt hier in einer Essener Klinik, der ein Buch geschrieben hat, Die gestresste Seele. Das hat er in der Corona-Zeit veröffentlicht. Und da wurde eine Studie erklärt, dass Menschen mit Depressionen wurden in zwei Gruppen geteilt. Und die einen haben ihre normalen Medikamente bekommen und die anderen haben Placebo bekommen und haben aber täglich meditiert und Yoga gemacht. Und die Ergebnisse der beiden Gruppen waren hinterher komplett gleich. Also die, die kein Medikament bekommen haben, die es aber vorher immer, also Antidepressiva genommen haben, haben den Zustand stabil gehalten und sind glücklicher geworden, aus der Depression rausgekommen, durch regelmäßiges Yoga und Meditation. Und ich finde es erstaunlich. Also es braucht kein Geld, in Anführungsstrichen. Man muss das machen. Und dass das so gut tut. Und es wird mir oft bei, wenn man manchmal so innehält, weil wir sind ja alle in diesen Hamsterrädern unterschiedlicher Art und Weise gefangen und unsere Welt ist nun mal so, wie sie ist, aber dass das immer noch gut ist und dass wir das alle nicht vergessen dürfen, um uns einfach, damit es uns gut geht. Und wenn es auch noch Krankheiten mildern kann und einfach dafür sorgen kann, dass keine Rückfälle kommen, wie schön ist das denn? Ich finde das einfach, das kann man gar nicht oft genug sagen und dankbar dafür sein, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil das kann jeder machen. Geh in deinen Wald. Nimm dir Ruhe, nimm dir die Zeit zum Meditieren, nimm dir jeden Tag die paar Minuten, bevor der Tag anfängt. Und das hat eine Wirkung auf dich. Das finde ich Wahnsinn. Also ich finde, das wird ja oft so von Leuten belächelt. Und es gibt vielleicht auch viele Leute, die sagen, ach, ich möchte lieber ein Medikament nehmen, ist mir einfacher. Aber es muss vielleicht gar nicht sein. Das finde ich wirklich erstaunlich und toll, das mal wieder bestätigt zu hören, wie gut dir das tut. Und dass es auch nichts Modisches ist. Es gibt natürlich viele Bücher gerade zum Thema Achtsamkeit, aber dass es etwas ist, was Menschen schon vor Tausenden von Jahren gemacht haben oder auch die sich mit zum Beispiel Buddhismus oder so beschäftigen, dass das einfach in den Leben sowieso verankert ist und dass das gut tut. Und wir brauchen das auch bei uns. Und das finde ich toll, dass das etwas ist, was jeder machen kann, wenn er dazu bereit ist. So, ne? Es kostet nichts und es ist gut für einen, für die Seele. Und in so einer Kombination halt auch noch, es ist gut für dich, es ist gut für dein Kind, für deine Tochter, für dein Leben. Es macht dich einfach ausgeglichener und du kannst ganz andere Entscheidungen treffen und mit Stress auch ganz anders umgehen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich nach meiner Diagnose, als ich dann das Medikament bekommen habe, genau auf der Suche nach so etwas war, wie es auch klappt ohne eine Medikamentation, also ohne Medikamente. Und da habe ich aber nichts gefunden, tatsächlich, dass das irgendjemand mal veröffentlicht hat, wie er mit seinem Leben in dieser Achtsamkeit umgeht. Und bei mir hat sich jetzt alles so gefügt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Medikamente jetzt bei allen abgesetzt werden sollten. Bei mir funktioniert es momentan. Vielleicht muss ich sie auch irgendwann wieder nehmen. Aber ich bin total dankbar, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Weil ich das Gefühl habe, ich kann es so wirklich gut regeln mit meiner Achtsamkeit und auch gerade mit Yoga und Meditieren. Ja, das ist wirklich sehr schön.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie wirst du es deiner Tochter erklären? Ist das ein Thema, worüber du dir Gedanken machst, dass wenn sie es mal so begreifen kann, dass du ihr sagst, dass das manisch-depressive ein Teil von dir ist, oder wirst du es nicht besprechen? Wie willst du es machen?
Das ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht konkret drüber nachgedacht, aber ich würde offen damit umgehen. Also es vielleicht auch erstmal so erklären, dass ich als Mama, als ihre Mama eben diese müden und wachen Phasen habe. Und ich glaube aber auch da, dass diese Offenheit so unglaublich wichtig ist. Und sobald sie das begreifen kann, kann ich es dann auch mit den richtigen Titeln benennen. Weil es kann ja auch bei ihr sein, dass ich das auf sie übertragen habe.
Ist das etwas, wo du dir Sorgen drüber machst oder wie denkst du darüber? Es könnte vererbbar sein?
Gelegentlich vielleicht schon, weil ich ihr natürlich eher wünsche, dass sie dann so stabil ist wie ihr Papa, dass sie nicht dieser extreme Kopfmensch ist, der dann in diesen Phasen hin und her switcht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es für sie genau den Weg geben kann, wie ich den eingeschlagen habe, weil von Anfang an das kein Problem wäre an sich. Es muss kein Geheimnis sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn sie eine Therapie machen muss zur Unterstützung. Und deswegen glaube ich, wird sie ihren Weg gehen, ob sie jetzt bipolar ist oder nicht. Ich glaube, da wird sie ihren guten Weg gehen, weil sie hat ja auch uns als Unterstützung.
Und wenn ihr auch das so als Familie lebt, auch schon mit Achtsamkeit leben und meditieren, vielleicht hat sie auch Lust, wenn sie 2, 3 ist, mitzumachen und dann auch nochmal so ein paar Yoga-Übungen zu machen, dann ist das auch schon mal in ihrem Leben eingepflanzt und das ist schön. Es gibt schöne Kinder-Yoga-Matten, die man dann haben kann und das auch ganz tolle Bücher. Übrigens habe ich meinen Kindern gekauft in der Corona-Zeit, Good Night Yoga und Good Morning Yoga, so das sind mit schönen Bildern, verschiedene Übungen so schön erklärt, die man dann einfach auch nochmal als Kind anders wahrnimmt und gerne macht. Und das ist ja auch was Tolles. Ganz, ganz lieben Dank, Selina, für deine schönen, offenen Erklärungen und auch für die Schilderung und für die vielen positiven Impulse, die du hier auch gegeben hast und die ich herausgehört habe. Und ich glaube, die ganz vielen Menschen Mut machen können, das Muttersein vielleicht anzugehen und auch auf sich selber zu vertrauen und auch auf das Netzwerk zu vertrauen, wenn man es hat, dass das klappen kann. Und das finde ich toll, weil vielleicht gerade mit so einer Diagnose überlegen sich viele, wenn sie andere Einflüsse kriegen, nee, dann ist das, mit dem Kind klappt es gar nicht und das wird ganz schwierig, das ist so das andere Extrem, aber es muss gar nicht sein. Und das finde ich toll, dass du gezeigt hast und auch darüber erzählt hast, wie es gut klappen kann und dass die Schwangerschaft positiv sich ausgewirkt hat auf deine Balance und auch das Stillen, dass das alles gehen kann, wenn man es möchte und wenn man das Umfeld dafür schafft. Und das scheint bei dir ganz toll zu sein. Du hast eine tolle Familie und auch wenn die Eltern manchmal zu protective sind, haben sie doch ein gutes Auge und sind ein toller und wichtiger Teil davon. Und auch dein Mann, dass ihr so ein tolles Vertrauensverhältnis habt, dass er, ohne dass er jetzt immer der Überwacher ist, sondern dass ihr das als Paar und als Eltern schafft und dass er einfach noch ein bisschen sensibler dafür ist und du ihm da so vertraust. Das finde ich mega und das ist ein ganz tolles Geschenk. Danke, dass du darüber gesprochen hast.
Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung. Es hat mich echt total gefreut.
Ich danke euch auch sehr fürs Zuhören und schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da werde ich habe mir einige Notizen gemacht hier, was man noch so ein paar Informationen, die wir vielleicht jetzt in dem Gespräch angesprochen haben, aber die man nochmal extra reinpacken kann. Also folgt mir gerne, guckt da mal vorbei, auch in Sachen Meditation und so werde ich da nochmal was posten. Aber auch nochmal Informationen zu den ganzen Behandlungsmöglichkeiten und zum Thema Mutterschaft, was man darauf beachten sollte. Also wenn ihr interessiert seid, folgt mir gerne oder schaut rein. Und Selina, vielen, vielen Dank. Euch danke fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.